Herzlich willkommen bei Familienunternehmen im Wandel.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Familienunternehmen im Wandel, dem Podcast für die gelingende Unternehmensnachfolge und die zukunftsfähige Unternehmenskultur. Beim letzten Mal ging es ja um die Verbindung von Nachfolge und Kulturwandel. Heute geht es um ein ähnliches Thema und doch anders, nämlich um die Nachfolge und die Nachhaltigkeit, die aber auch eine Form des Kulturwandels darstellt. Dafür habe ich Frank Schmeling von MIMO eingeladen. Schon seit vielen Jahren bin ich Kunde von MIMO und kürzlich haben wir uns persönlich bei einer Veranstaltung in Berlin kennengelernt. Hallo Frank, schön, dass du heute da bist.
Hallo Franz, schön, dass ich da sein darf.
Ja, dann erzähl doch mal ein paar Worte von dir und deinem Unternehmen MIMO.
Ja, da fange ich an. Mein Name Frank Schmeling, hast du ja schon so schön gesagt. Bin geboren April 1964, verheiratet seit 32 Jahren, ist ja heute auch nicht mehr ganz so üblich, ne? Ja. Und habe zwei Kinder, eins 31 Jahre und eins 22. Mein 22-Jähriger studiert gerade, der macht gerade Studium Logistik, ist nicht von mir beeinflusst worden, das hat er sich selber rausgesucht. Ich bin selber gelernter Speditionskaufmann, habe diverse Weiterbildungen gemacht, zum Beispiel Verkehrsfachwirt, ein Kompaktstudium Logistik. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie, meine Eltern hatten einen Mineralölhandel und ein Fuhrunternehmen, also ich bin mit dem Thema Logistik, mit dem Thema Transport, mit dem Thema selbstständig, eigentlich mein ganzes Leben schon beschäftigt, habe mich damit schon immer im Familienumfeld beschäftigen müssen und ja, das ist für mich nichts Neues, sondern das ist für mich einfach nur Standard. Zur MIMO AG kann ich sagen, da bin ich 1996 dazugekommen, 1.4.1996. Oder die MIMO wurde gegründet 1990 als GmbH. Die Idee für die MIMO ist entstanden, weil der Gründer, der Jürgen Schmidt, damals in der Schulzeit seinen Schulkameraden Recyclingpapier verkauft hat auf dem Schulhof. Danach hat er während seines Studiums seinen Kommilitonen Recyclingpapier verkauft, hat das Studium dann abgebrochen und hat gesagt, er macht lieber was Praktisches, hat mit zwei Freunden einen Laden in Würzburg aufgemacht. Das war ein Laden für umweltbewussten Bürobedarf. 1990 ist ein Dritter dazugekommen, also ein Vetter dann dazugekommen. Und die haben sich dann vorgenommen, einen Versandhandel zu machen. Dafür haben sie dann die MIMO GmbH gegründet, haben einen Versandhandel begonnen. Das war damals so, dass sie einen 40-seitigen Katalog hatten. Da haben sie dann andere Seiten von anderen Katalogen kopiert und haben den verschickt. Hatten einen großen Erfolg damals, waren damals noch in Würzburg unterwegs. Damals war alles noch sehr, ich sag mal, improvisiert. Aber es war Erfolg da, es war Aktion da, es war, ich sag mal, die Leute waren motiviert. Das war alles eine große Gemeinsamkeit. Und dann hat man 1994 ein Grundstück gesucht und hat gesagt, wir müssen bauen, wir müssen das größer machen und wir müssen das auch alles irgendwie anders machen. 1995 wurde dann die Büro- und Logistikgebäude hier in Kreuzenheim bezogen. 2001 ist das erweitert worden, 2006 ist nebendran noch eine Halle dazugekauft worden. MIMO gibt es also heute hier in Kreuzenheim. Wir sind heute 150 Mitarbeiter. Wir machen am Tag ca. 1000 bis 1800 Pakete, machen so täglich 20 Paletten im Warenausgang. Ja, MIMO gibt es also hier in Kreuzenheim. Wir haben noch ein Vertriebsbüro jetzt aufgemacht, vor 2 Monaten in Frankfurt, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen näher an die Kunden herankommen. Kreuzenheim ist zwar sehr idyllisch, sehr ländlich, man kann es aber nicht als den Mittelpunkt der Welt bezeichnen. Also ja, wir haben dann gesagt, wir müssen näher an die Kunden ran, vielleicht auch näher an ein paar Lieferanten ran. Deshalb haben wir jetzt mal ein Büro in Frankfurt aufgemacht und probieren mal jetzt, wie das dann funktioniert. Wir sind vertrieblich so aufgestellt, dass wir 3 Hauptabteilungen haben. Wir haben einmal den Gewerbekundenvertrieb, dort kommt die MIMO auch her. Wir haben den Privatkundenvertrieb und den Werbeartikel. Der Gewerbekunde teilt sich bei uns nochmal auf in diesen Standardgewerbekunde und den Key-Account. Key-Account ist dann, wenn eine besondere Betreuung da ist, weil Umsatz oder Potenzial bei dem Kunden da ist. Und mit dem Wiederverkauf, da bedienen wir den stationären oder den Handel, den Biohandel, den Fachhandel mit unseren hauptsächlich mit unseren Eigenmarken. Da haben wir so ein Kernproduktportfolio bestimmt und wir haben in etwa 20.000 Artikel bei uns im Portfolio, davon etwa 12.000 am Lager und 1.000 bis 1.100 Artikel sind Memo-Eigenmarken. Memo stellt nicht selber her, aber wir sind bei den Memo-Eigenmarken so aufgestellt, dass wir mit Partnern, mit Lieferanten zusammen ein Produkt entwickeln, das dann natürlich ganz besonderen Eigenschaften oder ja, ich sag mal, ganz besonders kritisch betrachtet wird, das besonders nachhaltig sein muss. Und diese 1.100 Artikel sind wir dann quasi in Verkehr bringen und oder wir sind in Verkehr bringen und quasi Hersteller.
Beschreib doch mal ein paar von den Artikeln, die eine große Rolle spielen bei euch.
Ja, Kopierpapier, Recycling-Kopierpapier, da sind wir ganz, ganz stark. Da würde ich behaupten, sind wir auch preislich mehr als nur marktfähig. Also da sind wir meiner Ansicht nach ganz vorne dabei. Da haben wir unsere Memo-Eigenmarke mit einem Recyclingpapier, dann Toilettenpapier, Hygienepapiere, da sind wir auch sehr, sehr stark. Also das sind so auch Holzkugelschreiber. Da haben wir verschiedene, da haben wir auch ganz exklusive Holzkugelschreiber mit Memo. Die kann man nur bei Memo kaufen. Also da Baumwolltaschen, nachhaltige Baumwolltaschen, die beschaffen wir in Indien. Da sind wir sehr eng mit unseren Partnern zusammen. Also die haben auch die verschiedensten Labels. Wobei man sagen muss, Labels sind natürlich für uns auch eine ganz wichtige Sache, um einfach Vertrauen zu schaffen. Also wir arbeiten auch nur mit anerkannten Labels, also FSC, Blauer Engel, Grüner Knopf, Fair Trade. Das sind so die Labels, mit denen wir arbeiten. Sind noch ein paar mehr, aber halt immer nur anerkannte Labels. Und gerade unsere Baumwolle aus Indien, die ist Fair Trade, die ist Grüner Knopf, die ist zertifiziert auch nach RAL. Also das ist schon eine besonders hochwertige Baumwolle.
Ja, und das hast du ja vorhin erzählt, dass du ursprünglich aus einer Unternehmerfamilie kommst und dann war der Weg aber doch nicht so ganz gerade zu Memo. Du warst ja zwischendurch beim Konzern. Erzähl doch nochmal, wie du dorthin gekommen bist und von dort dann zu Memo und was dort jetzt so deine Rolle ist.
Ich habe zwei Geschwister, die waren in der elterlichen Familie oder Unternehmen beschäftigt. Mein Vater hat damals gesagt, ich soll in die Firma kommen und soll dort übernehmen. Und ich habe da gesagt, nee, das will ich nicht. Das soll er mit meinen Geschwistern machen, weil die ja schon Jahre dort arbeiten. Und bin dann schon vor sehr langer Zeit, wenn ich jetzt heute so zurückdenke, in ein Konzernunternehmen gegangen. Das war eine Firma des Baunebengewerbes. Und habe dort Logistik gemacht. Ich habe Versandlager und Versand betreut, habe das, glaube ich, 8 Jahre lang gemacht und bin dann von dort aus, weil mir das, ich sag mal, nicht so gefallen hat mit der Konzernstruktur, dass dort einfach Entscheidungen von irgendwelchen Leuten getroffen werden, die du nie in deinem Leben gesehen hast. Ich habe dann auch einige Verkäufe mitgemacht. Ich glaube, 3-mal sind wir verkauft worden. Ich glaube, 7 verschiedene Geschäftsführer mitgemacht in der Zeit. Und dass ich dann irgendwann gesagt habe, nein, das will ich nicht. Ich würde gerne in eine Firma gehen, in der mir diejenigen, die die Entscheidungen treffen, auch ins Gesicht schauen müssen. Habe dann 1996, wie gesagt, bei Memo angefangen und ja, bin dadurch eigentlich auch sehr, sehr zufrieden gewesen. Kleine Firma, waren damals 12 Millionen Mark Umsatz gemacht und 50 Leute. Also sehr, sehr überschaubar.
Und du bist damals als Geschäftsführer oder Vorstand eingestiegen und dann Vorstand geworden, so in der Richtung, oder?
Ich bin eingestiegen in die Geschäftsleitung, war allerdings nicht offiziell Geschäftsführer, es war damals noch eine GmbH. 2 Jahre später haben wir dann die AG gegründet und dann bin ich gleich bei Gründung Vorstand der AG geworden und bin das bis heute.
Und jetzt war die Memo ja von Anfang an ein nachhaltigkeitsorientiertes Unternehmen. War das ein Grund, dorthin zu gehen? Hat dich Nachhaltigkeit schon immer irgendwie angezogen? Oder war das eher, dass das Gesamtpaket einfach gepasst hat?
Also 1996 hat, glaube ich, das Wort nachhaltig noch gar keiner gekannt.
Ja.
Also wir haben schon streng nach diesen Themen gearbeitet. Wir hatten damals den Slogan, jetzt muss ich echt nachdenken, der Büroausstatter für Umweltbewusste. Mhm. Also das war schon so ein Slogan. Und ja, das hat mich angezogen, aber das war nicht das einzige Kriterium. Also, aber das hat gut gepasst, dass es so war. Und dass auch diese Dinge so gemacht worden sind, wie sie damals gemacht worden sind, das hat mir natürlich Freude gemacht. Und ja, das war schon ein Grund, auch mit hierher zu kommen. Aber es war nicht der einzige damals. Das Wort nachhaltig ist ja so erst 2001 aufgekommen. Ich glaube, 2001 habe ich den ersten Nachhaltigkeitsbericht von irgendwo gelesen.
Da wart ihr schon richtige Pioniere, du und auch deine Vorgänger, die ja dann bereits 1990 mit diesem Thema begonnen haben, wo ja noch nicht so eindeutig klar war, dass es tatsächlich dorthin geht, wo es heute hingegangen ist oder auch weiterhin gehen wird. Jetzt hast du dich ja dann zu den Anteilskäufen entschieden. Heute hören wir ja immer wieder, dass junge Leute zögern, entweder ein Unternehmen zu übernehmen oder einzusteigen. Was hat dich denn damals bewegt, ins Risiko zu gehen?
Also die Gründer, die damals ja auch schon in die Jahre gekommen sind und sich auch gesagt haben, sie möchten jetzt gerne mal aussteigen, sie haben andere Pläne vor. Das ging und das war schon ein nicht ganz kurzer Prozess. Das ging schon einige Jahre. Und ich habe dann halt mir so überlegt, was willst du machen, wenn die Memo verkaufen, dann geht sie wieder in einen Konzern über, dann wird sie wahrscheinlich oder ja in irgendeiner Form stillgelegt oder der Name wird genutzt und die Dinge werden abgeschafft. Und ich sagte, das will ich nicht. Ich würde Memo gerne so behalten, wie sie ist, oder ich würde sie gerne so weiterführen, wie sie ist. Die Kultur, die hier gelebt wird und gelebt wurde, die Menschen, die hier arbeiten. Und ich habe mir gedacht, dass Memo halt einfach auch eine Zukunft hat, so wie sie ist. Und wenn sie irgendwo in einem großen Unternehmen nur so am Rande läuft, dann ist es nicht mehr das. Und da habe ich mir damals gedacht, das will ich machen. Da will ich anders mit umgehen.
War das dann irgendein Thema zu Hause, dass dein Vater vielleicht gesagt hat, wie kannst du jetzt woanders als Anteilseigner einsteigen und bist nicht bei uns hier geblieben? Gab es da Themen?
Also mit meinen Eltern war es eher kein Thema. Die waren dann ja auch schon sehr alt, also ja. Mit denen hatte ich ein weniger Thema. Ich hatte eher mit meiner eigenen Familie dann ein Thema. Warum tust du dir das an? Warum tust du das? Du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Muss das jetzt hinten raus nochmal sein? Das war dann eher da ein Thema. Aber wir haben dann viel drüber geredet und dann hat sich das auch alles, ich sag mal, ja, in Zustimmung verwandelt. Das hat dann schon sehr, sehr gut zusammengepasst.
Ja, ist ja schon, das merke ich ja auch bei den Menschen, die ich begleite, wenn die Familie nicht dahinter steht, ist es praktisch unmöglich, in so eine ganz neue Rolle zu gehen, die ja auch großes Risiko, auch große Chancen natürlich, aber auch großes Risiko beinhaltet. Und insofern wird es ohne diese Abstimmung ganz sicher nicht gehen.
Nein, da bin ich auch felsenfest überzeugt. Und auch wenn da diese Zustimmung nicht da ist, dann wirst du immer Probleme haben. Also du hast ja dann nicht nur den Schauplatz hier in der Firma, sondern du hast zu Hause noch einen Schauplatz. Und ich glaube nicht, dass das auf Dauer klappt.
Ja, glaube ich auch nicht. Ja, jetzt schauen wir mal ein bisschen. Es war jetzt so schwerpunktmäßig dieser Nachfolgeanteil in dir. Wie habt ihr dann dieses Unternehmen in Richtung Nachhaltigkeit weiterentwickelt und ja auch von der Größe, ihr habt ja heute dreimal so viele Mitarbeiter wie damals, weiterentwickelt. Wie ist dieser Kulturwandel sozusagen abgelaufen und was waren denn so aus deiner Erfahrung die wichtigsten Aspekte, denn viele Menschen heute oder Unternehmen tun sich ja schwer, dieses Thema tatsächlich im Unternehmen ernsthaft zu verankern. Da werden zwar viele Greenwashing-Elemente bedient, aber wenn man dann genauer hinschaut, dann ist es doch nicht sehr viel anders. Was habt ihr da anders gemacht?
Also wir hatten ja das große Glück, wie ich das vorhin erzählt habe, Franz, wir mussten nie einen Kulturwandel machen. wir waren ja von Anfang an mit diesem Gen unterwegs, Nachhaltigkeit. Wir hatten halt nur einen anderen Namen zu Anfang. Und wir haben es dann natürlich auch unter meiner Regie, ich sag mal, gefestigt. Wir haben schon sehr früh einen Nachhaltigkeitsbericht geschrieben. Wir haben ein Nachhaltigkeitsmanagement eingeführt. Das war damals in so einer kleinen Firma in 1999 eine ganz besondere Sache. Das hat sonst niemand gemacht. Wir haben einen Nachhaltigkeitsbericht geschrieben. Wir haben auch sehr viele Preise für unsere Nachhaltigkeitsberichte bekommen. Und wir waren halt von Anfang an von der Führung der Memo AG und auch bis heute ist die Führung steht hinter diesem Thema. Und dann kannst du das von in der Firma auch so richtig verankern. Und diese Nachhaltigkeit ist in der Memo richtig tief verankert. Und deshalb war das nie ein Thema, das zu ändern. Wir haben bis heute alle Prozesse, alle Produkte diesem Thema Nachhaltigkeit unterworfen. Wir haben heute einen Produktlistungskatalog, der ist 18 Seiten lang. Also wenn du bei uns ein Produkt listen willst, neu, dann musst du ein 18-seitiges Pamphlet ausfüllen. Das schreckt natürlich viele ab und sagen, ja, das mache ich nicht. Ne? Aber es hilft halt auch, dass wir es schaffen, über so viele Produkte sicherzustellen, dass wir wirklich nachhaltige Produkte haben und dass wir hier nicht mit dem Thema Greenwashing oder sonst irgendwas konfrontiert werden. Und auch die Prozesse, die wir machen. Wir haben 2009 eine wiederverwendbare Transportverpackung eingeführt bei uns. Wir haben 2016 angefangen mit Fahrradlogistik in Berlin. Alles Themen, was außer uns so niemand gemacht hat. Da waren wir ganz vorne dabei. Und das ist natürlich so, wenn du das in der Firma machst und wenn das von der Geschäftsführung kommt, dann verankert sich das in der Firma. Das ist ja anders, wie wenn ich jetzt irgendwie hergehe und sage, wir bestimmen jetzt einen, der muss sich um Nachhaltigkeit kümmern. Dann hat der natürlich ein Problem.
Ja.
Und das ist bei uns halt anders.
Wenn du sagst, es muss von der Führung weggehen, was machst du als Führungskraft anders, wenn du nachhaltig führst?
Also erstmal haben wir Leute oder haben wir auch die Prozesse dazu bestimmt. Wir haben einen Nachhaltigkeitsmanager, der ist nicht einfach einer, der da ist und ein bisschen was aufschreibt und präsentiert, sondern der redet mit. Der sagt, ob wir auch mal ein Produkt, ob wir das machen oder ob wir das nicht machen. Und der hat auch dann, ich sag mal, ein letztes Wort, wo er sagt, also das machen wir jetzt nicht. Wir haben auch eine Kultur hier in der Firma geschaffen. Da haben wir vor 2 Jahren damit angefangen, dass wir eine neue Führungskultur schaffen, indem wir mit allen Führungs-, also erst mit dem Vorstand, dann mit den Führungskräften uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, wie wollen wir die Memo führen? Und dann haben wir ein Miteinander ausgemacht. Also bei der Memo gibt es viele Gesprächsrunden, in der miteinander gesprochen wird, wo auch, ich sag mal, Themen auf den Tisch kommen und wo dann auch nicht ein Vorstand sagt, nee, darüber reden wir nicht, sondern das gibt's dann nicht. Da werden die Themen dann hier offen angesprochen. Da gibt's Mitarbeiterrunden, da gibt's Open Space Runden, wo alle Themen dann auch mal auf den Tisch kommen. Ich sag gerne, wir sind nicht das Land der Glückseligen. Aber ich glaube, wir sind schon eine Firma, wo die Führung zuhört, wo auch die Mitarbeitenden zuhören und wo wir versuchen, Dinge zusammen zu machen. Einer muss das Kommando haben, das ist klar. Zum Schluss muss man in einem Zweifelsfall halt einfach eine Entscheidung treffen, aber wir versuchen, die Dinge schon zusammen zu machen.
Das heißt, da kommt dieses S aus dem ESG auch zum Tragen. Es reicht also nicht, nur ein Produkt nachhaltig zu generieren, sondern eben auch einen Umgang miteinander zu entwickeln, der diesem Anspruch auch gerecht wird.
So ist es.
In diesen 18 Seiten, die du gerade erwähnt hast, die ich als Lieferant ausfüllen müsste, wenn ich bei euch gelistet werden möchte, welche Kriterien oder welche Umfänge fragt ihr da sozusagen ab?
Also ganz wichtig sind natürlich soziale Themen. Aha. Mindestlohn, Kinderarbeit, Arbeitsbedingungen. Solche Themen sind ganz, ganz wichtig. Die müssen ausgefüllt werden. Ein Code of Conduct muss ausgefüllt werden. Dann welche Inhaltsstoffe sind in den Produkten drin? Wie wird so ein Produkt entsorgt? Wie wird es gefertigt? Was fällt bei der Fertigung? Also all diese Fragen werden da abgefragt.
und eure Kunden sitzen, nehme ich an, nicht nur in Deutschland, eure Lieferanten nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern der Welt wahrscheinlich, oder?
Natürlich, auch in anderen Ländern dieser Welt, aber wir versuchen lokal zu sourcen, aber das geht natürlich in der heutigen Zeit gar nicht mehr, dass du alles in Deutschland oder lokal sourcest, aber wir versuchen das. Wir haben aber zum Beispiel, habe ich ja eben erwähnt, wir sind stark in den Themen Baumwolle, Baumwolltaschen, Baumwolltücher, und diese Dinge sourcen wir zum Beispiel in Indien. Dort haben wir einen Partner, der dort sehr viel unterwegs ist, der auch die Dinge beobachtet und guckt, dass diese soziale Themen eingehalten werden, dass die Qualität eingehalten wird und auch die Inhaltsstoffe.
Das heißt, ihr habt dann schon Prüfungen auch vor Ort, auch selbst wenn es...
Auch wenn es zertifiziert ist, ja.
Wenn es zertifiziert ist, okay. Ja, noch eine Frage zum ESG-Reporting. Da gibt es ja gerade im Moment durch die verstärkte Einführung dieser Thematiken immer wieder Klagen von mittelständischen und kleinen Unternehmen über den Aufwand. Wie siehst du das? Ist das ein hoher Aufwand? Ist er kostet er euch viel oder wie habt ihr das geregelt? Schaut doch da mal oder erzählt da mal unseren Zuhörern, wie das bei euch funktioniert.
Wir haben natürlich einen großen Vorteil, Franz, dass wir diese Dinge alle schon machen, ohne das Gesetz gehabt zu haben. Mhm. Also wir tun uns leichter als andere, dort das Reporting zu machen. Wir haben ja schon auch einen Großteil des Reportings mit unserem Nachhaltigkeitsbericht, der übrigens online ist, der einer der ersten in Deutschland ist, der online verfügbar ist und deshalb auch kein statischer Bericht mehr ist, sondern ein dynamischer Bericht. Früher hatten wir ja das statisch alle 2 Jahre neuen, aber der war dann halt einfach 2 Jahre fix. Heute wird er permanent angepasst und ist deshalb auch ein dynamischer. Also wir haben hier den Vorteil, dass wir Dinge schon getan haben, die jetzt per Gesetz getan werden müssen oder auch in Zukunft getan werden müssen. Aber es ist natürlich auch für uns ein Stück weit ein Aufwand. Aber wir kommen da eher damit klar als andere.
Wenn du jetzt so von den 150 Mitarbeitern draufschaust, was würdest du sagen, wie viele Leute arbeiten denn in diesen Bereichen der gesetzlichen Erfüllung?
Das ist eine schwierige Frage. Also einer auf jeden Fall, das ist unser Nachhaltigkeitsmanager. Dann haben wir noch einen Rechtsanwalt, das ist ein zweiter, bei dem es auf jeden Fall so ist. Ja, also 2 auf jeden Fall.
Und wie du schon gesagt hast, ihr macht es ja schon eine Zeit lang. Das heißt, die Lieferanten, die ja jetzt auch ihre Daten zur Verfügung stellen müssen, das habt ihr sozusagen dann über die vielen, vielen Jahre wahrscheinlich schon Schritt für Schritt alles abgefragt und ist bei euch überwiegend im Datensatz bereits vorhanden.
Also alles ist natürlich nicht drin, aber es ist schon vieles da, weil wir uns schon lange mit den Themen beschäftigen. Und das, was uns fehlt, das kriegen wir natürlich eher gemacht als bei, ich sag mal, einer konventionellen Firma.
Ja. Was würdest du jemand empfehlen, einem Familienunternehmer, der jetzt an dieser Schwelle steht? Zum einen, weil es gesetzlich gefordert wird und oder weil zum Beispiel der Nachfolger sagt, wir wollen da jetzt mehr machen. Was würdest du denjenigen empfehlen, um in dieses Thema gut einsteigen zu können und gleichzeitig natürlich auch weder die Leute noch das Budget zu überfordern?
Also ich würde jedem empfehlen, der sich mit Unternehmen, Unternehmensführung beschäftigt, dass er sagt, ich beschäftige mich mit dem Thema Nachhaltigkeit, weil ich bin hundertprozentig sicher, dass Nachhaltigkeit kein kurzfristiger Trend ist. Auch wenn das im Moment so in der Gesellschaft ein Stück weit negativ belastet wird gerade, weil ich glaube, es ist gerade ein bisschen überzogen worden die letzten Zeit. Und es ist gerade so, hat so ein bisschen einen negativen Touch, aber das wird sich wieder ändern. Das wird kein kurzfristiger Trend sein, das wird eine langfristige Megatrend sein, weil es gar nicht anders geht. Das ist einfach nicht anders machbar. Wir müssen unsere Denkweise ändern. Wir müssen anders agieren. Sonst ist das Ende relativ gut erkennbar. Und ich würde, wie gesagt, jedem sagen, sich damit zu beschäftigen. Spätestens die Politik wird Gesetze und Verordnungen abschließen, wo gezwungen wird, zu agieren, zu reagieren. Da sind wir ja schon mittendrin. Du hast es ja gerade vorhin angesagt. Jetzt sind es halt erst noch die größeren Firmen, die da gezwungen werden. Aber das wird mit Sicherheit auf Dauer auch kleinere Firmen treffen. Und die großen Firmen brauchen ja die Daten, auch von den kleineren. Also bist du eigentlich gezwungen, dich mit den Themen zu beschäftigen. Es geht gar nicht anders. Und je früher du damit anfängst, desto mehr Zeit hast du dafür und desto mehr Ruhe, mit mehr Ruhe kannst du es machen und kannst es in der Firma etablieren. Da bin ich hundertprozentig sicher.
Aber ich höre schon, dass du sagst, die innere Haltung, dass man eben nicht in den Widerstand geht, sondern tatsächlich sagt, es wird gebraucht, wir profitieren alle davon, macht es dann schon etwas leichter, als wenn man permanent gegen etwas kämpfen muss.
Das wird nicht nutzen, der Kampf dagegen. Ja. Also die Politik wird es verabschieden, dass es Gesetze und Verordnungen gibt und Kunden werden sagen, entweder oder, du musst es machen. Und wenn du dann erst anfängst, wenn dir jemand die Pistole auf die Brust setzt, dann ist es meiner Ansicht nach zu spät. Dann musst du unter Druck arbeiten, dann musst du Dinge vielleicht auch übers Knie zwei brechen und dann ist es meiner Ansicht nach zu spät. Du musst früher agieren.
Von den Kunden zu deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, dort ist ja auch eine Entwicklung sichtbar, dass ein Teil zumindest der jüngeren Menschen die Nachhaltigkeit als was sehr Wertvolles erleben. Wie ist es bei dir? Wo findest du die Leute, die in dieser Richtung bereits denken? Oder ist es was sich entwickelt, während sie bei euch sind? Wie sieht denn dieser Prozess aus?
Also das gibt's natürlich beides. Wir gehen natürlich auf den Arbeitsmarkt und auch wir haben das Problem, Arbeitskräfte zu finden. Ich glaube aber, bei uns ist das Problem etwas kleiner als bei anderen. Es gibt ja heute Jobbörsen, die sich direkt mit dem Thema nachhaltige Jobs beschäftigen, Good Jobs oder wie sie auch heißen. Dort schreiben wir natürlich einen Job dann auch aus. Und wenn wir Leute von dort kriegen, sind die schon vorbelastet, würde ich jetzt mal sagen. Sie haben sich mit dem Thema schon beschäftigt und sind auch affin zu dem Thema. Aber wir haben natürlich auch Leute bei uns, die haben sich über das Thema vorher nie einen Kopf gemacht. Nie. Die meisten infizieren wir dann bei uns mit dem Thema. Aber es gibt natürlich auch welche, ja, da ist es nicht so im Fokus.
Ja, letztlich wie bei jeder anderen Kulturelement im Unternehmen. Manche sind dann affiner und andere, wo es vielleicht auch weniger relevant ist in der alltäglichen Arbeit, dann ein Stück weniger.
Ja, so sehe ich das auch. Und ja.
Wir hatten vorhin gerade noch kurz gesprochen über das Thema AG und du hast ja erwähnt, dass die AG nicht gelistet ist, nicht public ist. Das heißt, ihr habt keine externen Beaufschlagungen oder Anforderungen, die ihr entweder von der Gewinnseite erfüllen müsst oder umgekehrt eben auch von all den Regeln, die es oft gibt von den Finanzinstituten, die dann hier wirksam werden.
Also wir sind oder die Aktienanteile sind im Besitz von 4 Personen. Wir sind nicht irgendwo gelistet, wir sind nicht gehandelt. Wir sind sehr konservativ, was unsere Finanzpolitik angeht. Also ja, und wir haben immer einen Gewinn gemacht, all die Jahre. Wir haben nie fette Gewinne gemacht, aber wir haben immer Gewinn gemacht, sodass wir heute ein anständiges Eigenkapital haben, annähernd 50%. Und ja, wir müssen natürlich veröffentlichen im deutschen Anzeiger, aber haben wir kein Problem mit. Ist in Ordnung für uns. Aber es gibt niemand, der uns hier Druck macht, dass wir dies oder jenes erfüllen müssen. Nein.
Und jetzt bist du ja auch schon wieder in der Situation, dass du selbst beginnst, über deine Nachfolge nachzudenken. Wie sieht's denn da aus? Welche Optionen hast du da im Kopf und was erscheint dir machbar oder was möchtest du machen?
Also das ist natürlich so, dass wir diese Gedanken schon ein paar Jahre haben. Man wird ja nicht plötzlich alt, ne, sondern das ist ja ein relativ gleichbleibender Prozess. Und wir haben uns da schon vor Jahren drüber Gedanken gemacht. Wir waren ganz früher, also vor 10 Jahren, 12 Jahren waren wir mal 6 Vorstandsmitglieder. Dann haben wir reduziert auf 5. Und als ich die Memo dann übernommen habe mit einem Partner zusammen, haben wir reduziert auf 3. Und da sind die 2 älteren Vorstandsmitglieder ja ausgestiegen. Und auch eine Teilhaberin und Vorstand ist noch zusätzlich ausgestiegen. Die ist jetzt heute immer noch im Unternehmen, aber die ist nicht mehr Vorstand. Und wir haben einen Jungen mit reingeholt, der war damals 36, ich glaube 35 oder 36, also relativ jung. Der Richard Wolf steigt in 2,5 Jahren aus und dann werden wir einen neuen reinholen. Und ich steige wahrscheinlich in 4,5 Jahren aus, also so, dass wir einen stufenweise Umbau haben im Vorstand, so dass es nicht also irgendwie auf eine Mauer zuläuft und alle Vorstände plötzlich ausgewechselt werden, sondern dass wir das stufenweise über Jahre gemacht haben und dass meiner Ansicht nach dadurch kein Bruch entstehen dürfte.
Ja, und du hast ja so schön gesagt, diese Nachfolge, die fällt ja nicht vom Himmel, sondern die ist ja vorhersehbar. Und trotzdem ist es ja doch so in vielen, vielen Fällen, dass die Unternehmer sich schwer tun mit diesem Gedanken und dann tatsächlich plötzlich merken, dass es jetzt an der Zeit ist. Und das sehen wir ja auch als Berater häufig, dass das zu spät begonnen wird. Und darum denke ich, diese Aussage von dir ist eben eine ganz wesentliche, dass man sich so früh wie möglich die Gedanken darüber macht und die Optionen vorbereitet, dass es eben dann keine Stresssituation gibt, in der dann alles Mögliche kurzfristig neben der normalen Aufgabenstellung auch noch bearbeitet werden muss.
Ja, korrekt.
Ja, das klingt ja so, dass ihr alles gut aufgestellt habt. Die Nachhaltigkeitsthematik wird sich sicher weiterentwickeln. Da denke ich auch, dass da strategisch relativ einfach ist, sich dafür zu entscheiden beziehungsweise zu glauben, dass das in dieser Richtung weitergehen wird. Gibt es noch etwas, was du zum Abschluss Familienunternehmen raten möchtest aus deiner Erfahrung?
So allgemein fällt mir jetzt ehrlich gesagt nichts ein.
Oder vielleicht einen potenziellen jungen Nachfolger oder einer Nachfolgerin, die sich jetzt überlegt, soll ich es denn machen oder nicht?
Also dann die Sache genau angucken, sich das überlegen, was habe ich vor mit meinem Leben und eventuell sagen, ja, ich mach's, weil ich habe mir immer gesagt, am Ende deines Lebens wirst du dich nicht ärgern über die Dinge, die schiefgegangen sind, sondern über die Dinge, die du nicht versucht hast.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, lieber Frank. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Wer mehr über Memo lernen möchte, unter www.memo.de, richtig?
Ja.
Oder mehr über Kultur- und Unternehmensnachfolge unter www.wegeimwandel.com. Und dann Dankeschön für dein Dabeisein heute und vielleicht bis irgendwann in der Zukunft. Mach's gut, Frank.
Ich bedanke mich bei dir, Franz. Hat Spaß gemacht. Dankeschön und tschüss.
Mir auch. Tschüss.